Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Daniel Hein. Daniel ist Positionierungsexperte und Brand Storyteller. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo Simona, ich freue mich. Danke.
Daniel, du hast eine ganz spezielle Expertise, die jeder braucht, um den heißen Brei herumschleichen. Hast du eine Idee, warum Positionierung und Branding für viele so schwierig ist?
Ich glaube tatsächlich, und das ist eine großartige Frage, die du stellst, wir gehen sofort voll rein. Ich glaube, dass viele Menschen sich aus dem Grund schwer tun. Erstens, die Märkte sind halt extrem überlaufen. Na, du guckst dich um, egal in welcher Branche, du als Leadership-Coach auch. Ne? Also wenn du dich umguckst, dann denkst du, oh mein Gott, wie soll ich hier überhaupt Fuß fassen bei dem, was los ist? Und ich glaube, das hält viele Menschen davon ab, sich überhaupt mit ihrer Positionierung zu beschäftigen. Und gerade dann aber sollten sie sich damit beschäftigen, weil wir suchen immer, und ich nenne das gern den unfairen Vorteil, andere sagen USP oder Alleinstellungsmerkmal, ich nenne es den unfairen Vorteil, weil du musst gucken, was ist wirklich das, was du als unfairen Vorteil nutzen kannst. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine, die ich sehr gut finde, ist, schau dir deinen Wettbewerb an, schreib dir 10, 20, 30 Wettbewerber auf, geh in die Analyse und gucke, wo diese Wettbewerber eine Lücke lassen. Ja, und in diese Lücke kannst du vorstoßen mit deiner Expertise und kannst sagen, genau das fülle ich, was andere nicht füllen. So, das ist das eine, das ist der unfaire Vorteil. Das zweite ist dann, wie kannst du dich besonders darstellen? Ich habe mal mit einem, ich glaube, es war ein Steuerberater gesprochen, der sagte, ja, eigentlich bin ich eher so ein witziger Typ, ne? Ich bin locker und die Branchensprache ist ja extrem eingestaubt und konventionell. Was können wir da machen? Ich so, naja, du kannst reden, wie du willst und kannst dich dadurch schon unterscheiden. Und das kannst du als Vorteil nutzen, weil wenn die ganze Branche sich in Blau und Weiß darstellt von den Farben her, dann darfst du gerne Gelb und Grün sein. Das bedeutet ja nicht, dass du unseriös bist. Klar, man sollte immer gucken, welche Zielgruppe habe ich, welche Farben sprechen diese Menschen vielleicht an, aber es muss nicht immer dasselbe sein. Und das ist das eine. Leute tun sich auch aufgrund der Branche halt schwer. Ich bin in dem Segment unterwegs, wie kann ich das machen? Sie tun sich aufgrund des Wettbewerbs schwer, weil sie dann sagen, hey, wie soll ich mich da überhaupt durchsetzen? Also Thema LinkedIn ist es ja besonders stark, wenn du in den Vergleich gehst. Und das nächste ist, und das erfahre ich gerade, weil ich ja auch eine Coaching-Expertise habe, weil ich einen Coaching-Hintergrund habe, ganz viele Leute, die auf mich zukommen, die mit mir arbeiten wollen, die sagen, ich habe ein Problem damit, mich selber selbstbewusst darzustellen. Na, ich habe so dieses, ich sag's mal, Standing-Problem. Ne? Ich will nicht rausgehen und sagen, ich bin der oder die Beste. Und genau daran sollten wir aber arbeiten, weil wenn du deinen unfairen Vorteil gefunden hast und wenn du weißt, was dich in deiner Positionierung besonders macht, dann darfst du ruhig sagen, dass du der oder die Beste bist, weil du genau diese Lücke füllst als einzige Person.
Ja, fantastisch. Genau. Und ich meine, das ist ja auch etwas, Menschen kaufen, wenn Vertrauen da ist und wenn man selber selbstbewusst ist und selber überzeugt ist von dem, was man macht und das nach draußen strahlt, dann baut das ja auch schon mal Vertrauen auf, auf der anderen Seite, bei den potenziellen Kunden, ne? Also Menschen kaufen von Gewinnern, ja, also da ist dieses Selbstbewusstsein ja total wichtig. Meine zweite Frage ist, wenn die Frage gestellt wird, was machst du denn so? Da haben ja die meisten überlegen erstmal, oh Gott, wie sage ich das jetzt? Ne? Warum ist das so schwierig für so viele Menschen, auf die Frage zu antworten, was machst du denn so?
Also wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche, dann ist es ja, das fängt ja im Schulkindalter an, ne? Dass du immer wieder gefragt hast, was willst du machen, ne? Oder was machst du besonders gerne? Und du fühlst dich immer so ein bisschen geprüft mit so einer Frage. Das ist, glaube ich, das eine, was uns abhält, eine vernünftige Antwort zu finden. Das zweite, was uns abhält, ist, du weißt ja über dich alles. So, du weißt genau, welche Expertise du hast, welche Zertifikate du gemacht hast, worin du besonders gut bist, wofür dich auch deine Familie schätzt und wofür Freunde auf dich zukommen. Ja, wenn die immer wieder, das ist ja auf der einen Seite, ich habe eine journalistische Ausbildung, ich weiß genau, dass ich zum Beispiel ein guter Texter bin. Ich weiß aber, dass in meiner Familie auch Leute auf mich zukommen, die sagen, hey, kannst du mir mal helfen, meine Bewerbung zu schreiben? Na, und so weitet sich die Expertise ja immer weiter aus. Und all das wollen wir immer in eine Botschaft packen. Das heißt, wir haben nicht diese Außenperspektive, diesen Abstand sagen zu können, was will denn überhaupt mein Zielpublikum? Wir haben grundsätzlich das Bedürfnis, alles, was wir wissen und können, in einen kleinen Satz zu packen. Und das funktioniert nicht. Und dann kannst du nicht antworten, weil ich mache das immer ganz gerne am Beispiel Film. Du hast einen Film, Der Herr der Ringe, und du hast eine Hauptstory, die durch den ganzen Film läuft. Das ist einfach die Zerstörung des Rings, um Mittelerde zu retten. Das ist die Hauptstory. Und dann gibt es viele Nebengeschichten. Ja, die Schlacht um Minas Tirith und diese ganzen anderen Schlachten. So, und dann wird von der Hauptstory abgebogen. Aber bevor die Hauptgeschichte weitergeht, wird die Nebengeschichte abgeschlossen. Das heißt, die Schlacht wird gewonnen oder verloren, damit diese Geschichte weitergehen kann. Und das ist das Wichtige, weil wir tendieren immer dazu, abzubiegen zu einer Nebengeschichte. Und ohne die abzuschließen, gehen wir wieder zur Hauptgeschichte. Wir lassen eine Lücke offen. Und das passiert in diesen kleinen Botschaften. Wir müssen uns auf die Hauptgeschichte konzentrieren, damit wir den Menschen vor uns nicht verwirren. Das kriegen wir einfach zu schlecht hin, weil es kommen Leute auch zu mir, die sagen, hey, hier, guck mal, ich habe das schon ausgearbeitet, was ich für meine Marke haben will, und dann gucke ich auf ein Wertepaket von 35 Werten und dann sage ich zu ihm oder zu ihr, das ist ein bisschen viel, und ja, aber ich kriege das nicht runtergebrochen, die sind alle wichtig, na, und das heißt, es geht um Fokus und den haben wir nicht.
Ja, entspannend. Und genau das brauchen wir ja, ne? Diesen Laserfokus für eine Positionierung, sodass man irgendwie erkennbar ist, ne? Denn darum geht es ja.
Absolut, absolut. Und da halte ich auch nicht hinterm Berg mit der Info, dass ich mich selber nicht positioniert habe, sondern dass ich mir auch Hilfe dafür gesucht habe. Ja, weil ich mache es zwar jeden Tag mit meinen Kunden, aber für mich selber kann ich es halt genauso schlecht wie alle anderen.
Ja, da brauchen wir die Hilfe, diese Begleitung, um da so tief zu gehen. Ich sehe sehr häufig in Broschüren oder auf Webseiten, gerade im Corporate-Bereich, so Floskeln. Ne? We foster international growth and international... Weißt du, das ist so eine Sprache, ne? Und das soll dann irgendwie die Marke darstellen. Wenn du sowas liest, wenn du sowas... Und das ist es ja nicht. Das ist ja irgendwie so ein... Ich sag mal, so eine Luftblase, die nichts bewirkt, die auch nichts sagt. Warum gehen Unternehmen nicht tief genug? Was ist da, was denkt, oder warum machen die sowas, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist? Also, das ist ja nicht wirklich Positionierung. Gehen die nicht tief genug? Was ist da der Grund?
Also warum sie es nicht tun, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube, je nach Unternehmensgröße hast du ja dein eigenes Marketing. Und das eigene Marketing schmort ja auch die ganze Zeit im eigenen Saft mit drin. Und ich glaube, wenn wir die Außenperspektive nicht mit einbeziehen, entstehen solche generischen, viel zu allgemeinen Botschaften. Das ist genauso wie das Wort Innovation. Ja, beim Wort Innovation denke ich mir auch, natürlich jedes Unternehmen ist innovativ. Das braucht man nicht mehr zu sagen. Und es ist häufig so, dass das interne Marketing-Team sieht, was sie selber wollen, aber sie betrachten viel zu wenig, was wollen überhaupt meine Kundinnen und Kunden, was wollen Partner, was wollen vielleicht Bewerberinnen, die ja gern mit uns arbeiten möchten oder bei uns arbeiten möchten. Und das heißt, wir müssen immer diesen Außenfokus setzen. Ja, dafür ist einmal natürlich eine gründliche Analyse des Zielpublikums wichtig und auch eine gründliche Analyse des Wettbewerbs, um das rauszufinden. Und das machen viel zu wenige heutzutage. Ne? Wenn ich mit Leuten spreche, und das kann auch ein Solopreneur sein, sagt dann zu mir, ja gut, wie soll ich denn meine Zielgruppe definieren? Dann sage ich, naja, im Zweifelsfall fängst du an mit einer Recherche bei deinen Bewertungen auf LinkedIn. Dann guckst du dir über Google deinen Wettbewerb an, schaust, was die Kundinnen und Kunden da schreiben und welche Kommentare die abgeben. Und dann nimmst du dir dein Telefon in die Hand oder öffnest dein E-Mail-Programm und trittst mit denen in Kontakt und fragst sie direkt. Weil das ist halt das Problem. Wir sind in dem Moment, wo du das liest, was du gerade genannt hast, sind das wieder reine Werbebotschaften. Und vor 30 Jahren konntest du als Unternehmen noch sagen, wir haben das beste Auto, wir stellen die beste Bodylotion her. Völlig egal, was das für ein Produkt ist. Ich habe das beste Branding. Das glaubt mir heute keiner mehr. Ja, wenn ich sage, ich bin der Branding-Experte im deutschsprachigen Raum, dann sagen die Leute, ja, das kann ja jeder behaupten. Und das ist völlig richtig und das unterscheidet dich nicht mehr.
Mhm. Ganz genau. Also wir müssen heute tiefer gehen.
Ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. Mm. Und wir haben noch ein Problem, also Problem in Anführungsstrichen. Das Problem ist, dass Verbraucher heute nicht dumm genug sind, alles zu glauben.
Ja.
Also das Problem fürs Unternehmen. Und ich ein konkretes Beispiel, über das ich zurzeit viel spreche, ist Nachhaltigkeit. Jedes Unternehmen, jeder Solo-Selbstständige, jeder Mensch, mit dem du redest, ist heute nachhaltig, weil es einfach gern gesehen ist, weil die Kunden das sehen wollen. Und jetzt kommt aber das Problem für die Unternehmen. Wenn ich einfach sage, ich bin nachhaltig und der CEO kommt dann mit einem 20 Liter fressenden SUV um die Ecke gefahren, dann sagen die Verbraucher, hier, die haben sie doch nicht alle, das stimmt doch alles gar nicht, was die erzählen. Und dann verlierst du natürlich einen ganz fetten Batzen von deiner Reputation und von deinem guten Ruf als Unternehmen, weil die Verbraucher ganz genau merken, der hat mich gerade angelogen. Das bedeutet, diese innovativen Themen, um die es geht, diese Alleinstellungsmerkmalsfacetten, ne, die Persönlichkeit deiner Marke, musst du auch ganz klar nach außen präsentieren und auch so leben und das auch ernst meinen, weil sonst begreifen die Leute das. Und da sind wir beim Thema, egal wie du es nennst, Haltung, Markenessenz, Purpose, ja, ist alles dasselbe. Du kannst sagen, ja, ich stehe für Nachhaltigkeit, ich stehe für Selbstvertrauen, ich stehe für Freiheit. Die Leute merken, wenn du es nicht ernst meinst.
Ja, absolut, absolut. Wie ist das, wenn man einmal seine Positionierung gefunden hat? Wie siehst du das? Sollte man diese Positionierung dann anpassen für bestimmte Plattformen oder vielleicht für verschiedene Untergruppen von der Zielgruppe oder sollte man das einmal stringent durchsetzen auf allen Plattformen und sagen, okay, so machen wir, das ist unsere Positionierung und ziehen wir einfach durch?
Es gibt beide Möglichkeiten, die du hast. Also es gibt ja auf der einen Seite die Leute, mit denen ich arbeite, die sagen, ich habe Zielgruppe X, und ich bin in dem Markt unterwegs und da gibt es überhaupt kein Rütteln dran. Ja, das ist so sicher. Ich will nur mit Mittelständlern arbeiten. Ich will nur auf den Plattformen aktiv sein. Ich will nur in den Magazinen erscheinen. Punkt. Fertig. Das ist super einfach. Die haben eine Positionierung und selbstverständlich, egal wie konkret du das sagen kannst, du solltest deine Positionierung, sprich Vision, Mission, die ganzen Dinge einmal im Jahr überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Stimmt das alles noch? Also das ist völlig unabhängig davon. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, also eigentlich arbeite ich ganz gerne für Mittelständler. Ich habe aber auch Konzernkunden dazwischen. Und ab und zu kommt sogar vor, dass so ein Startup zu mir kommt und mit mir arbeiten möchte. Da wird es natürlich schon schwieriger. Und da musst du schauen, wo positioniere ich mich wie? Also es gibt garantiert eine übergeordnete Hauptpositionierung als ich sag mal, Nordstern, als den Richtwert ganz oben. Aber natürlich kannst du dich dann entscheiden, gut, auf LinkedIn gehe ich auf die Unternehmenskunden ein. Dann gucke ich, was ich bei Insta erreichen kann. Ne? Vielleicht sind da diese Startups eher aktiv. Ne? Oder du kannst andere Netzwerke dazu nehmen. Du kannst schauen, was für Fachmagazine gibt es, was für Podcasts gibt es, wo ich meine Botschaft verbreiten kann. Ne? Wo kann ich mich gut platzieren damit? Und dann gilt es natürlich, für jedes Publikum einen anderen Pitch zu entwickeln. Weil der Pitch, den ich für Unternehmenskunden entwickle, der funktioniert für meine Solopreneure nicht, weil allein Problem oder Bedürfnis eine ganz andere Art hat. Ja, bei mir ist es so, ich weiß genau, die Solopreneure, mit denen ich arbeite, die haben irgendwo ein Orientierungsproblem. Die haben dieses Klarheitsproblem. Ja, einer hat letztens gesagt, ey, ich spiele die ganze Zeit Ping-Pong in meinem Kopf, weil ich nicht weiß, für welche Zielgruppe ich mich entscheiden soll. Das ist eine reine Orientierung. Das Unternehmen, das mittelständische, das, keine Ahnung, 15, 20 Jahre am Markt ist, kann heute unter anderem das Problem haben, dass plötzlich von der Seite ein Startup angerauscht ist, kommt mit einer neuen Technologie, mit einer neuen Methodik und denen ganz heftige Marktanteile klaut. Das heißt, denen geht's um Standing im Markt, denen geht's um Sicherheit, denen geht's darum, ihre Mitarbeitenden zu schützen und sich selber, damit die Umsätze weiter da sind. Das hat nichts mit Orientierung zu tun in dem Moment. Na, und deshalb musst du verschiedene Pitches entwickeln. Und es gibt aber gerade im Storytelling noch eine weitere Variante, weil wir reden immer über Zielgruppen. Wir reden immer darüber, wie spreche ich meine Zielgruppe an. Aber gerade im Storytelling, wenn du mal Richtung große Unternehmen gehst, wie Apple oder Nike oder Adidas, diese ganzen Riesen, da kannst du ja nicht von einer bestimmten Zielgruppe sprechen. Ja, die haben ja so viele Kundinnen und Kunden. Allein wenn du in Apple Store gehst, wie viele verschiedene Menschen da sind. Ja, da ist der Unternehmer, der sagt, ich brauche was Neues für meine Belegschaft. Da ist die Privatperson, die einfach ein neues iPhone haben will, ne, und so weiter. Und die adressieren viel mehr ein Thema als eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist spannend, weil die haben halt das Thema, und gerade bei Apple ist das sehr repräsentativ, die haben ja diese absolute Perfektion. Ja, Apple steht ja für Perfektion, steht für High-End-Design auch. Ja, und das tragen die in jede Facette der Marke. Ja, wenn ich in den Apple Store gehe und ich sehe, dass auf zwei Kunden eine mitarbeitende Person da ist, dann denke ich mir, meine Güte, das kriegst du nirgendwo anders. Diesen Service kriegst du nirgendwo anders. Ja, es dauert keine 3 Minuten, bis sich jemand bedient in dem Laden. Und diese Perfektion hast du bei der Verpackung, die hast du bei dem Produktdesign, die hast du bei jeder Werbung, die du siehst. Und das ist das Thema, ne? Perfektion für kreative Menschen, das sie anbieten. Und da geht es gar nicht mehr um die einzelne Zielgruppe, sondern da geht es für mich als Endverbraucher darum, ich will Perfektion in meinem Arbeitsalltag haben oder in meinem grundsätzlichen Alltag, wenn ich es privat nutze.
Mhm. Du sprichst von Perfektion. Was jedoch am meisten verbindet, ist die Verbindung von Menschen zu Menschen. Wir haben jetzt mit Apple eine riesen Produktmarken, aber um dahin zu kommen, ich meine, das ist ja ein jahrzehntelanger Weg, der ja auch über, ich sag mal, so einen Produktweg der 90er Jahre auch irgendwie ging. Wenn Menschen, Unternehmen heute anfangen oder verstärkt ihre Positionierung und ihre Marke aufbauen, geht es doch eher über Menschen. Würdest du das auch so sehen?
Absolut. Absolut. Ja. Also wenn wir uns diese Entwicklung der Marken beziehungsweise der Markenkommunikation bis heute angucken, dann ist es ja so, geh mal 100 Jahre zurück. Vor 100 Jahren oder meinetwegen auch noch vor 60 Jahren war es so, du hattest einen kleinen Laden, dann kam ein Kunde da rein. Du kanntest diesen Kunden. Du wusstest genau, dieser Mensch ist verheiratet oder nicht, hat Kinder oder nicht. Du wusstest, welchen Beruf die Person ausübt und so weiter. Und dann hattest du 10 Minuten lang so ein nettes Gespräch in deinem Laden. So, und der Kunde oder die Kundin hat sich auch wohlgefühlt. Dachte, cool, ich gehe hier gerne hin, weil ich diese persönliche Verbindung zum Ladenbesitzer habe. Dann kamen die Konzerne, die immer größer wurden. Das heißt, die Persönlichkeit war verschwunden und du hattest den reinen Werbemarkt. Ja, du hattest diese Einwegkommunikation vom Unternehmen zum Konsumenten. Und dann kamen natürlich so Sachen dazu, ist jetzt stark runtergebrochen natürlich, sehr vereinfacht, ne? Aber dann kamen so Dinge dazu wie Social Media, wo die Einwegkommunikation auf einmal aufgehoben war, weil ich mich als Verbraucherin oder Verbraucher auch wehren konnte, wenn mir was gestunken hat. Ja, ich konnte sagen, hey, das Unternehmen hat totalen Mist gebaut und habe das halt in Forum oder einen Blog geschrieben. Oder heute ganz einfach eine Rezension schreiben irgendwo im Internet. Das heißt, die Unternehmen sind heute gezwungen, wieder zu dieser persönlichen Bindung zurückzugehen. Jetzt kannst du das heute nicht mehr so machen, dass du als großes Unternehmen hier deinen Ladentresen wieder aufbaust. Du musst es auf anderer Ebene machen. Du musst Persönlichkeit zeigen. Und du musst den Menschen die Möglichkeit geben, sich bei dir wohlzufühlen. Und hier können wir auch, und da sind wir in Deutschland natürlich wieder hinterher, deshalb folge ich fast nur Branding-Experten aus dem Ausland, hier können wir uns wieder aus den USA einiges abgucken. Weil zum Beispiel Marken wie Porsche haben das im englischsprachigen Markt schon in den 60ern so gemacht. Ja, genauso wie hier Avis, Autovermietung und solche Beispiele findet man ganz viele aus der Zeit, oder Harley-Davidson macht das seit ewigen Zeiten. Und deshalb ist eine Markenpersönlichkeit wichtig, weil wir alle kennen diese Situation, du gehst zu einer Party und denkst dir vielleicht am Anfang, so viel Lust habe ich gar nicht, dahin zu gehen. Und auf einmal lernst du eine Person kennen und denkst, boah, ich habe das Gefühl, wir kennen uns seit 30 Jahren. Hat jeder schon mal erlebt. Oder in der Uni, völlig egal wo. Und das passiert ja aufgrund von Wesenseigenschaften, die dieser Mensch hat, die wir gut finden. Ob es jetzt eine Spiegelung unserer eigenen Eigenschaften ist oder ob es sowas ist, dass wir denken, ah, das, was der hat, hätte ich auch gerne, deshalb kann ich vielleicht was lernen. Ne? Und nichts anderes passiert heute, wenn du eine Marke siehst, die du richtig gut findest. Du suchst halt nach diesen Eigenschaften, du suchst nach den Werten, du suchst nach den Prinzipien, die dich in irgendeiner Form ansprechen. Und die sind heute gezwungen, genauso zu agieren.
Das heißt, die Werte sind ja so die DNA einer Marke und eines Unternehmens. Wie schafft man es, zeitlos zu sein und gleichzeitig auch modern, relevant? Also das ist ja so ein Spagat, ne?
Ja.
Sich zeitlos aufzusetzen, aber dennoch heute den Puls der Zeit zu treffen.
Also einmal das, was ich eben gesagt habe, prüfe regelmäßig, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Ne? Das ist einfach heute absolut notwendig, denn egal, was du tust, und jetzt gehen wir mal in eine Größe von einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden, ja. Heute laufen die, und es ist egal, was die machen, es ist egal, wie lange die am Markt sind, es ist egal, wie treu die Kunden sind. Heute läuft jedes Unternehmen Gefahr, auf einmal von einem Startup, das plötzlich auftaucht, verdrängt zu werden. Weil das Startup eine Technologie hat, die das Ganze viel günstiger macht, weil die, was die Persönlichkeit angeht, viel lockerer sind, weil Kunden sich bei denen wohler fühlen, weil es Generationenwechsel sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitenden gibt. Ne? Das ist ja, was wir, jüngere Menschen haben andere Ansprüche als ältere Menschen, ist ja ganz klar. Und das heißt, wir müssen regelmäßig prüfen. Und was dieses Zeitlose angeht, ich glaube, dass sich aus der Prüfung dann auch immer wieder ergibt, was habe ich denn für eine Vision, die ich als Marke nach außen trage? Und nehmen wir mal die Microsoft-Vision von, ich glaube, 75 oder 74. Das lautete ja, ein Computer auf jedem Schreibtisch in jedem Zuhause.
Ja.
Und ich finde, dass diese Vision immer noch zeitlos ist, dass sie immer noch funktioniert, obwohl die zwischendurch geändert haben. Aber das ist was, eine Vision ist für mich was, das auf der einen Seite Menschen motiviert, mitzuziehen, aber auf der anderen Seite niemals zu 100% erreicht wird. Elon Musk hat zum Thema SpaceX gesagt, ich will, dass 1 Million Menschen auf dem Mars leben. Und das glaubt man ihm, dass er daran arbeitet. Man glaubt ihm auch, dass er das irgendwann schaffen kann. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir das erleben. So, und das ist, glaube ich, so die wichtige Konstante darin, ne? Also ja, es muss zeitlos sein. Es muss auf der anderen Seite für den Menschen, der es sagt, glaubwürdig sein. Und es muss in unsere Zeit passen. Das heißt, bei einer Vision geht es auch immer darum, zu gucken, wie ist denn der Status quo? Was passiert bei uns gerade?
Genau. Was sind die größten Herausforderungen in der Markenentwicklung oder Positionierung?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich hab ein Programm mit 11 Schritten. Wenn wir eine komplette Positionierung machen, und da gehört natürlich dazu der Kern aus Vision, Mission, Werten, Essenz und so weiter, dann geht es Richtung Publikum, Wettbewerb. Was ist meine Persönlichkeit als Marke? Was ist meine Stimme? Habe ich eine bestimmte Tonalität, um aufzufallen? Unfairer Vorteil? Und dann geht es halt in die Außenkommunikation, ne? Kernbotschaft, Brand Story, Slogan und die ganzen Sachen. Und jeder hängt an einer anderen Stelle. Also, was für mich immer wieder vorkommt, ist natürlich so ein bisschen diese Schwierigkeit, wie formuliere ich meine Botschaft? Ja, das hatten wir ja eben, das Thema, das fällt Leuten einfach schwer. Aber es fängt auch oft an, was ist überhaupt meine Vision? Und ich hatte, also ich kann zwei völlig unterschiedliche Beispiele nennen. Ich hatte einen Kunden, und ich führe am Anfang immer ein sehr gründliches Gespräch über mehrere Stunden, um den Menschen kennenzulernen, um zu gucken, wo kommt diese Motivation her, welche Kindheitsträume stecken da vielleicht sogar drin. Und ich werde da auch immer reich beschenkt in dem, was die Leute mir erzählen. Das ist absolut fantastisch, was sie sagen und was ich über die erfahre und welches Vertrauen die zu mir haben dann. Und mit diesen Menschen, selber auch ein Coach, arbeitet viel mit Führungskräften, arbeitet viel mit Führungsteams und kompletten Abteilungen. Und dann hatten wir dieses Gespräch geführt und sind dann an Markenkern und waren am Mission Statement. Und er hatte so 25 Post-its aufgeschrieben mit verschiedenen Punkten. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt such mal die 4 wichtigsten raus, damit wir damit weiterarbeiten können. Und dann hat er 4 rausgesucht und auf jedem der 4 Post-its stand irgendwas mit Führungskräften. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagt er, doch, natürlich stimmt das. Ich so, nein, das stimmt nicht. Sag ich, wir müssen jetzt 2 Dinge voneinander unterscheiden. Du hast eine Familie, du hast Kinder, und du musst Geld verdienen. So, und im Moment sind die Führungskräfte diejenigen, die dir das meiste Geld bringen. Und das ist total in Ordnung. Das ist total legitim. Sag ich, aber im ersten Gespräch, das wir geführt haben, hast du nicht einmal über Führungskräfte gesprochen. Es geht dir darum, Menschen vor allem im Privatbereich weiterzubringen, dass die wieder Selbstbewusstsein haben, dass sie ihr Leben leben können, dass denen gut geht. Und du hast sogar gesagt, du würdest, wenn du die Kohle hättest, diese Menschen umsonst coachen. Das heißt, deine grundsätzliche Motivation hängt nicht an Führungskräften. So, und das war das eine Ding. Und dann hat er gesagt, mein Gott, du hast sogar recht. Er war sehr erstaunt in dem Moment. Ja. Und das andere sind so ganz, also das ist ja ein sehr emotionaler Aspekt, der da reinspielt. Und das andere können so ganz pragmatische Sachen sein, ne? Dass sie sich immer wieder im Kreis drehen und sagen, ah, nee, an dem Positionierungsstatement müssen wir nochmal schrauben. Ich bin mit der Zielgruppe nicht sicher, ne? Vielleicht müssen wir da doch nochmal rangehen. Ich kann gar nicht sagen, was der wichtigste Aspekt ist oder was die größte Hürde ist. Das ist so verschieden.
Ja. Siehst du das auch so, dass Unternehmen es schwer haben, sich als Person irgendwie, also so persönlich darzustellen? Und Einzelpersonen es schwer haben, sich als Marke vorzustellen.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Also besonders der zweite Punkt, Einzelpersonen als Marke. Ich habe letztens in einem Workshop gestanden, in einem Webinar mit ganz vielen Menschen aus dem Coaching-Bereich. Und dann habe ich die erste Frage gestellt, wer von euch sieht sich denn überhaupt als Marke? Gibt es das? Und ich glaube, dass wir da unterschiedliche Begriffe wählen müssen. In dem Moment, wo ich eine Einzelperson, einen Solopreneur frage, bist du eine Marke, sind die irritiert, ganz häufig. So, und dann sage ich lieber, fühlst du dich gut positioniert? Weil das ist schon was, womit die besser umgehen können. Ne? Oder welche Haltung willst du nach außen spiegeln? Wie willst du wahrgenommen werden von den Menschen, die mit dir arbeiten sollen? Ja, und dann können wir langsam zum Markenbegriff kommen, wenn wir möchten. Aber das ist viel einfacher. Und bei den Unternehmen ist es tatsächlich auch so, ich saß mal in einem Gespräch mit drei Geschäftsführern, wo auf einmal einer von denen meinte, Moment, sind wir überhaupt eine Marke oder sind wir ein Unternehmen? Und dann musste ich denen auch erklären, das eine schließt das andere nicht aus, weil auch wenn ihr euch selber nicht als Marke seht, eure Kunden sehen euch als Marke. Und eure Kunden haben eine Meinung über euch als Marke. Und jetzt ist es eure Entscheidung, ob ihr versucht, diese Meinung mit zu beeinflussen zu eurem Vorteil oder ob ihr es halt nicht tut. Weil über euch wird sowieso geredet, in der einen oder anderen Form. Ja, jetzt haben die sehr treue Kunden, also ich habe mir da keine Sorgen gemacht, aber man kann es trotzdem immer noch verbessern. Und da ist halt der zweite Schritt, und das ist deine Frage gewesen, wie gebe ich meinem Unternehmen als Marke eine Persönlichkeit? Weil dieser Satz, dass ich zu dir komme, weil du mir sympathisch bist, weil ich deshalb mit dir arbeiten will, den versteht jeder. Ja, es geht immer nachher um Sympathie. Und gerade in so einem Unternehmenskontext sage ich auch immer, jetzt stell dir vor, du als Geschäftsführer, als Privatperson, gehst seit 20 Jahren in irgendeinem Laden einkaufen. Und du sagst, das ist der tollste Laden, den es gibt, weil die genau die Produkte haben, die ich haben will. Und da steht diese eine Person hinter der Theke, mit der du dich immer unterhältst, ja, wo ihr einen netten Plausch haltet, wo du denkst, ah, das ist so cool, ich fühle mich da wohl. Und eines Tages ist dieser Mensch in Rente und du kommst da rein und da steht jemand und du denkst, boah, voll unsympathisch. Und es ist dir ab dem Punkt völlig egal, was es in dem Laden gibt und ob die die tollsten Produkte haben, du willst da nicht mehr hingehen. Ja, und das ist genauso, ja, ich arbeite als Unternehmer mit einem Zulieferer, Logistikunternehmen, und dann ist da auf einmal ein anderer Mensch am Telefon und dann habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Es geht ganz viel über die Persönlichkeit. Da können wir uns nicht von frei machen.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil oft hört sich das so an, wenn man über Branding, Positionierung und Vision findet, Mission Statement, das hört sich so an, als wäre das so überflüssig, ne? Als wäre das so für erfolgreiche Unternehmen, die gerade nichts anderes zu tun haben, ein bisschen Geld rauszuwerfen in der Agentur oder so. Aber das ist zentral. Ohne diese Sachen können wir nicht verkaufen.
Ja, ja? Ich mag ja gerne so kantige Beispiele, ne? So polarisierende Dinge. Und nehmen wir mal ein polarisierendes Beispiel. Nehmen wir den Hersteller von Erotikartikeln Amorelli. Amorelli ist vor ungefähr 10 Jahren aufgetaucht. Ich glaube, 2013 war das, als sie an den Markt gegangen sind. Und auf einmal haben die diesen kompletten Markt disruptiert, weil die Persönlichkeit gezeigt haben, weil die eine stringente Markenkommunikation hatten, die wirklich funktioniert hat, weil die auf einer Ebene mit Leuten gesprochen haben, die diese Themen Sextoys nicht mehr tabuisiert haben. So, und das ist das, was viele Menschen, also viele Konsumentinnen und Konsumenten sich, glaube ich, gewünscht haben zu der Zeit. Ne? Ich will mich nicht schlecht fühlen, wenn ich sowas kaufe. Und das haben die gemacht. Die haben sich vorne hingestellt und haben gesagt, jeder Mensch hat das Recht, seine Bedürfnisse auf die eine oder andere Art und Weise zu stillen. Punkt. Ja, und das war revolutionär zu dem Zeitpunkt. Und das ist eine gute Geschichte, wirklich aus diesem Kaninchenbau rauszukommen auch und sich mal ja ehrlich und echt zu präsentieren. Weil, und da ist auch wieder das Thema Authentizität, wonach jeder schreit und wo jeder Zweite aber oder noch mehr in meinen Augen total lügt. Mhm. Weil authentisch sein sehe ich ganz viel. Also Leute, die schreien, ich bin super authentisch und ich will, dass andere authentisch sind, kopieren ganz oft andere.
Und dann ist der Vertrauensaufbau auch schon wieder hinüber. Ja? Ja. Weil Leute kaufen nur, wenn sie Vertrauen haben und Sympathie empfinden. Ne?
Ganz genau, ganz genau.
Also ist Positionierung, Markenbildung, Branding, Storytelling ist total, also ohne das geht Verkaufen ja heute gar nicht mehr.
Zumindest sehr schwierig. Ja. Also es kann natürlich sein, dass du wirklich so ein ganz alt eingesessenes Unternehmen hast, ne, wo das Vertrauen so groß ist von den Kunden und wo auch am Markt jetzt kein nennenswerter Wettbewerber ist, dann kann das natürlich funktionieren auf eine konventionelle Weise, aber ich glaube, das wird sich auch schnell erledigt haben in Zukunft. Ne? Also das funktioniert nicht mehr. Sogar solche Traditionsmarken wie VW oder Audi, die kommen nicht mehr ohne aus. die müssen Geschichten erzählen, die müssen Persönlichkeit zeigen. Und ja.
Wie sieht es mit Diversität aus in Bezug auf Marken? Gibt es da irgendwie neue Trends oder bestimmte Dinge auch, bestimmte Themen mit einzubinden? Oder sagst du, nee, das ist dann hinterher, das ist dann zu weit weg, das ist nochmal was anderes. Wir müssen erst, also das spielt in der, für die Position, oder wie ist das? Die DNA des Unternehmens.
Meinst du Diversität jetzt im Hinblick auf, dass ich wirklich auch divers insofern bin, dass ich ganz viele verschiedene Menschen, auch Homosexuelle, auch Transsexuelle, ja, einstelle und in mein Unternehmen integriere? Oder die Ansprache meines Zielpublikums in diese Richtung?
Beides, weil für größere Unternehmen ist ja beides wichtig, ne? Und für Einzelunternehmen muss man halt schauen. Aber also ich meine es jetzt für etwas größere Unternehmen, die ja Mitarbeitende suchen.
Okay, die Mitarbeitende suchen. Also es ist ja heute das ist gerade in Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwierig, das so im Vergleich zu nennen, weil in Deutschland sind, glaube ich, größere Unternehmen verpflichtet, eine bestimmte Quote ja einzuhalten. Und das heißt, sie müssen das ohnehin tun. Und hier ist wieder das, was ich relativ am Anfang gesagt habe. Jetzt können diese Unternehmen das natürlich kommunizieren und sagen, wir sind besonders divers, weil wir Menschen integrieren, weil wir zum Beispiel ja das Callcenter besonders in der Hinsicht berücksichtigen oder so, ne? Und da geht es wieder darum, ist das wirklich ernst und ehrlich gemeint? Oder schreiben die das nur, weil sie denken, sie können da einen Vorteil rausziehen? Ne? Wieder dieses Thema vom Anfang, wo ich gesagt habe, Verbraucher merken das, ob die das wirklich so meinen, ob die das nehmen, ob die das gerne tun. Ja. Und da muss man sich als Unternehmen natürlich fragen, ist es ein Vorteil für mich, das nach außen zu kommunizieren oder nicht? Weil wenn ich, und ich polarisiere jetzt ganz bewusst, wenn ich als Unternehmensvorstand den alten weißen Mann da oben stehen habe, wo ich ganz genau weiß, der steht ein bisschen weiter auf der rechten Seite politisch gesehen, der hat sich auch mal sexistisch Frauen gegenüber geäußert, na, und lauter solche Dinge. Und auf einmal steht in der Pressemeldung von diesem Unternehmen, wir sind besonders divers, weil wir Behinderte, Transsexuelle und so weiter fördern. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ne? Wenn aber jetzt in diesem Unternehmen Generationenwechsel stattfindet, der Vorstand wird abgelöst und da ist zum Beispiel eine junge Karrierefrau, die da oben steht, ne? Und die auch vorher mit solchen Themen aufgefallen ist, Inklusion und solche Dinge, dann unbedingt, ne? Dann kann das sehr gut auch für das Unternehmen sprechen, ne? Dann kann das Ganze nochmal pushen, dann kann es sogar dazu führen, dass noch mehr Menschen, die vor diesem Diversitätsthema oder die in diesem Diversitätsthema mittendrin stecken, ja, dass die sich angesprochen fühlen, weil gerade, und das ist ja ein Thema, das auch hochsensibel ist, weil viele Menschen, die homosexuell, transsexuell sind, die behindert sind, und ich merke das auch als Dozent in der Hochschule bei Studentinnen, dass sie oft ein Selbstbewusstseinsproblem haben aufgrund von Social Media, dass die sich besonders angesprochen und gestärkt fühlen dadurch und sich deshalb bei dem Unternehmen melden. Und dann sollte das unbedingt kommuniziert werden.
Ja. Wie sieht das aus bei Rebranding? Wann machen Rebranding Sinn?
Also auf der einen Seite, wenn ein Branding total eingestaubt ist, wenn die halt sagen, wir wollen jetzt aus der Werbebotschaft in die Wertebotschaft rein, raus in die Wertebotschaft rein, das ist das eine. Und ich glaube, wenn eine Marke einfach sehr konventionell ist, ne, und wenn die merken, okay, wir müssen hier mal frischen Wind reinbringen, weil irgendwann geht es halt nicht mehr. Ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit, auch bei diesen beiden Geschäftsführern, von denen ich eben gesprochen habe. Ich habe mir halt diese Marke von denen angeschaut und habe so ein bisschen analysiert und habe gesagt, naja, Leute, also das, was ihr macht, ist großartig. Ja, ihr habt eine tolle Technologie, ihr habt viele Kunden, ihr habt ein extremes Wachstum. Aber das, was auf eurer Website steht, repräsentiert euch nicht, weil das war halt auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ich saß mit den Geschäftsführern da Und die waren so locker, die waren so herzlich, die hatten so tolle Sprüche in der IT-Bude, ja, also die typischen Nerds, aber die hatten eine ganz tolle Persönlichkeit alle. Und dann sage ich so, wieso finde ich das irgendwo? Warum ist das dieses technische Geschwafel, das ihr da raushaut und Farben dazu, die mir in den Augen brennen? Ja, ich bin jetzt kein Grafiker, aber ich kann schon sagen, was mir gefällt und was nicht und warum es mir nicht gefällt. Und da habe ich gesagt, das spiegelt das halt nicht wieder. Und in so einem Moment ist ein Rebranding unbedingt erforderlich, weil die zeigen ihre Persönlichkeit nicht. Die zeigen ihre Marke nicht. Die zeigen nicht, wie attraktiv die auch für neue Mitarbeitende sein können. Ja, und da, ich denke, Rebranding ist immer notwendig, wenn ich so den Staub abschlagen muss. Ne? Wenn ich sage, hey, ich will jetzt mal was schaffen, das auch die jungen Menschen jetzt mal anspricht. Ne? Ich muss auch mal kommunizieren, was sich verändert hat. Gerade Stichwort die letzten 4 Jahre, die wir so hinter uns haben, wo es darum geht, ich muss jetzt mal auf meine Website schreiben, dass wir natürlich eine sehr flexible Homeoffice-Regelung haben, auch wenn das Ganze mehr oder weniger vorbei ist oder eingedämmt ist. Ich muss mal sagen, dass wir euch zu Hause den Arbeitsplatz auch vernünftig einrichten und zur Verfügung stellen. Ich muss auch mal sagen, dass trotz dieser ganzen Homeoffice-Regelung es einmal im Monat einen Teamtag gibt, wo wir euch zum Essen einladen. Ja, und das ist so, was das Rebranding mit sich zieht. Ne? Genauso kann Rebranding aufgrund von einer Produktinnovation passieren. Ja, wir haben jetzt ein Produkt entwickelt, das einfach so bahnbrechend ist, dass wir unsere gesamte Kommunikation mal überdenken müssen. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, aber ich glaube, ein Hauptgrund ist, oder sagen wir mal zwei Hauptgründe. Der eine ist, wie kriege ich den Staub aus meiner Branche bei mir abgeschlagen? Und der zweite Hauptgrund ist, wie schaffe ich es, dass ich, obwohl der Wettbewerb so viel stärker geworden ist, am Markt bestehen bleibe?
Ja, guter Stichpunkt. Was würdest du da tracken? Fällt das auch so in deine Expertise zur Positionierung, dann zu gucken, hey, wir können anhand dieser oder jener Metriken nachsehen oder überprüfen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Oder ist das erstmal ein Gefühl?
Nee, also wir können selbstverständlich, also es gibt verschiedene Varianten, das zu tun. Wir können selbstverständlich im Vorfeld KPIs festlegen und sagen, hey, aufgrund der Brand-Story-Strategie, die wir entwickeln, in unserer Zusammenarbeit wird natürlich eine Content-Strategie entstehen, die ich auf meiner Website spielen kann, im Blog, in einem Podcast, in sozialen Netzwerken, wo auch immer. Und diese Content-Strategie, und da nochmal kurz Stichwort Zielgruppen, kann ich ja auch für verschiedene Zielgruppen definieren. Ja, dass ich sage, okay, ich habe auf der einen Seite Behörden, ich habe Unternehmen, ich habe Solopreneure und so weiter. Und dafür KPIs festlegen und am Ende prüfen. Das heißt, wir können die Content-Strategie spielen, wir können einen AB-Test machen und so weiter. Das heißt, auch im Brand-Storytelling, auch da in der Strategieentwicklung, auch wenn es ein sehr kreativer Prozess ist, können wir das selbstverständlich tracken, können das prüfen, wie gut funktioniert das. Das Zweite, und das ist halt auch mega spannend, du kannst heute zu viel mehr Dingen zahlen, festlegen und auch analysieren, als du denkst. Also es gibt zwei Partner, mit denen ich immer wieder in Projekten zusammenarbeite, die haben Zugang zu einer riesengroßen Datenbank, und zwar zu der Datenbank von Meta, und können deine Zielgruppe wirklich haarklein punktgenau definieren. Und da reden wir von 600 verschiedenen Unterzielgruppen, die ganz genau definiert werden mit Entitäten. Das heißt, 40% meiner Zielgruppe, die dieses Motorrad fahren, kaufen sich auch den Computer. Ja, das heißt, du hast Zusammenhänge, die erstellt werden. Und auf Basis dieser Analyse können wir ein Mikro-Targeting entwickeln. Das Mikro-Targeting geht in AB-Test. Und dann gibt es auch relativ schnell immer eine Lead-Steigerung, beziehungsweise eine Steigerung der Abschlüsse, die du dann hast in diese Richtung. Und das können wir ganz prima in Brand-Storytelling, in die Strategie integrieren. Weil das hängt extrem stark sowohl mit dem Zielpublikum als auch mit deiner Markenpersönlichkeit zusammen, was du da tust.
Wie ist die Verbindung von Positionierung und Branding? in Online- und Offline-Welten?
Ich glaube, das ist, ja.
Was ist stärker, ne? Oder wie muss das, wie siehst du das? Siehst du erst den Online-Markt, weil der ortsunabhängiger und größer ist? Wie gehst du daran mit Online, Offline?
Ich gehe daran, also in Bezug auf meine Kundinnen und Kunden gehe ich da so ran, was die am liebsten haben möchten. Mhm. Na, also ich, das ist erst 2 Wochen her, da habe ich mit einer Kundin gesprochen und die sagte, ich bin total introvertiert. Und jetzt meint ein Coach zu mir, ich muss unbedingt auf LinkedIn gehen, aber ich habe tatsächlich Angst, auf diesen Post-Knopf zu drücken. Oder im E-Mail-Marketing habe ich Angst, auf Senden zu drücken. Und dann sage ich zu ihr, dann lass die Finger von LinkedIn. Ja, weil es kann nicht sein, dass ich jemanden zwinge, was zu tun, was er oder sie überhaupt nicht will. Das geht einfach nicht. Das heißt, erstmal geht es darum, rauszufinden, welcher Markt ist für dich überhaupt der richtige. Wo willst du dich aufhalten? Und sie meinte, ey, ich gehe total gern auf Events. Ich rede ganz gern mit Leuten, die vor mir stehen. Sag ich, ja, dann ist das dein Markt. Noch dazu ist sie eine Person, die regional unterwegs ist. Da sage ich so, ja, dann musst du dich nicht im kompletten deutschsprachigen Raum ausbreiten. Na, das ist dann auch nicht notwendig für dich. Und wenn im regionalen Bereich genügend Kunden für dich da sind, dann passt das. Ja, dann kannst du das tun. Das ist halt, also das Erste, was man festlegen muss, weil dieses wir haben das ja gerade bei LinkedIn sehr inflationär. Ne? Jeder zweite ist mittlerweile ein LinkedIn-Coach und kann dir dein Profil so aufbereiten, dass du innerhalb von 2 Wochen 30 neue Kunden bekommst. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist ja schön, dass du mir das sagst, aber die wichtigere Frage muss sein, will ich das überhaupt? Und das vergessen wir ganz oft. Und das ist so der Position, deshalb auch dieses lange Gespräch am Anfang, um auch rauszufinden, wo willst du überhaupt dich aufhalten? Mit wem willst du überhaupt reden? Weil es gibt eine ganze Menge Menschen, die denen jedes soziale Netzwerk zu unpersönlich ist. Ja, und die können da ein bisschen posten, um ihre Reputation zu steigern, aber die wollen darüber vielleicht keine Kunden gewinnen. Na, und das heißt, ich würde nicht sagen, dass der eine Markt besser ist als der andere. Na, wenn du irgendwann wächst als Unternehmen, klar, dann wäre es vielleicht auch fahrlässig, die sozialen Medien nicht zu nutzen. Aber wenn du als Unternehmen wächst, hast du auch die Möglichkeit zu schauen, wen hole ich mir dafür ins Boot, damit ich es nicht selber machen muss, weil ich einfach überhaupt keine Lust dazu habe. Na, und dann reden wir über eine ganz andere Marketing-Bandbreite, über ein riesengrößeres Marketing-Paket, das ich nach außen spiele und viel mehr Kommunikation, die notwendig ist, um halt mein Unternehmen am Leben zu halten und im Wachstum zu halten. Deshalb, also für mich gibt es da keine richtige oder falsche Lösung. Ich hatte, vielleicht du auch, ich hatte auch mal diesen Moment, wo ich dachte, ich habe gerade gar keine Lust, mit irgendjemand online in Kontakt zu treten. Ja, und dann muss man sich diese Pause auch mal gönnen, finde ich.
Die letzte Frage zum Abschluss, Daniel. Was ist so eine Message, die in deinem Herzen brennt? Was ist dir so wichtig, was du gerne weitergeben möchtest?
Jetzt soll ich meine Kernbotschaft nennen.
Ne? Nee, oder generell, also für deine Kunden. Also ja. So, wenn du, so, was ist dir wichtig?
Was ist mir wichtig? Also mir ist wirklich sehr wichtig, und das habe ich ja auch bei mir zum Kern meiner Marke gemacht, ist diese menschliche Positionierung. Na, also menschliche Marken, menschliche Positionierung, weil ich glaube, und daraus ist ja auch meine Methode entstanden, die KISS-Methode, ne? KYSS für Know Your Soul Story. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn du deine eigene Geschichte ganz genau kennst, und das ist das Problem, das wir heute haben, wenn wir immer im Vergleich sind, ja, du gehst in ein Netzwerk und du siehst, er hat gerade die Grenze von 200.000 im Jahr durchbrochen. Sie steht bei dem und dem Event auf einer Bühne und hält eine Keynote. Der erste Impuls ist der, warum ich nicht? Ich will das auch. Oder ganz oft ist es der erste Impuls. Die Frage muss aber aus meiner Sicht sein, will ich all die Dinge tun, die diese Menschen getan haben, um dasselbe zu erreichen? Weil wir sehen nur ein Ergebnis. Wir wissen nicht, ob die letzten 4 Jahre 14 Stunden jeden Tag 24/7 gearbeitet haben. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was diese Menschen dafür tun mussten oder getan haben. Ja, wir wissen nicht, wie oft die gefallen sind und wieder aufgestanden sind. Wir wissen nicht, ob die 3-mal in der Privatinsolvenz waren. Ja, und das ist das Problem. Wir sehen nur ein Ergebnis und schließen und interpretieren aufgrund dieses Ergebnisses. Das heißt, wir müssen damit anfangen mit unserer eigenen Geschichte. Wir müssen unsere eigene Geschichte kennen und wir müssen endlich wieder erkennen, was wir wirklich aus unserem Herzen raus wollen. Und deshalb diese Methode. Wenn du deine Geschichte kennst, wenn du weißt, was deine Motivation ist, wenn du dich auch mal daran erinnerst, was wollte ich denn als Kind? Weil das haben wir auch oft vergessen. Also die Verbindung zu uns selber wieder aufbauen, dann wissen wir auch, wo unser Weg hingehen soll. Und das ist die erste Aufgabe, wo ich auch mit Leuten hingehe, zu schauen, was ist dein tiefliegender Wunsch als Mensch, um deine Markenpersönlichkeit nach außen zu spiegeln, damit du auch glücklich bist mit dem, was du tust. Weil wie oft denken wir gerade hier Copywriting und auch Branding sind so Trends, wo viele gesagt haben, hey geil, da kann man gerade mit Geld verdienen, deshalb springe ich auf den Zug auf. Aber viele, viele der Leute, die es anbieten, haben überhaupt keine Ahnung.
Schön, ja. Also die eigene Geschichte kennen und ja. Den eigenen Wünschen, Träumen, Präferenzen, dem eigenen Genius folgen, die eigenen Talente zur Entfaltung bringen. Und
ja,
sich auf sich selber konzentrieren. Schön.
Weil wir werden es ja sonst, irgendwann werden wir uns darüber ärgern, wenn wir es nicht getan haben.
Ja,
sehr schön. Und du bist völlig fremdbestimmt, wenn du es nicht tust.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Daniel. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, sehr inspirierend. Vielen herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön, es hat riesen Spaß gemacht.
Ja, und auch für mich riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Daniel.
Dankeschön.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.